Dadurch, dass wir uns weitgehend nach den Bibeltexten halten, die für die Kinder eigentlich im Programm waren, kommt man auf Themen, die vielleicht hier und da gar nicht so angerührt würden. Und ich überlege mir ja auch im Vorfeld, was wäre vielleicht für Kinder hier interessant, aber was wäre auch für Erwachsene eine Erfahrung und interessant. Ich hörte mal einen, na, es sollte ein Witz sein, aber es kann ein sauer werden, wenn man den sich genau überlegt. Da treffen sich zwei Freunde und der eine von den beiden Freunden war Trauzeuge bei der Trauung vom anderen. Und nun lag da schon lange zurück. Die beiden treffen sich und da fällt dem früheren Trauzeugen ein, ihr müsst doch schon bald 27 Jahre verheiratet sein. Warum habt ihr mich denn zur Silberhochzeit nicht eingeladen? Und dann sagt sein Freund, ach, wir haben nichts gemacht. Wir feiern erst das Ende des 30-jährigen Kriegs. Das sieht in manchen Familien sicherlich so aus. Es mag lustig klingen, aber da stecken manchmal bittere Erfahrungen dahinter. In meiner eigenen Familie, und da muss ich sagen, meine Vorfahren waren sicherlich nicht gläubig in dem Sinn, dass sie so eine tiefe persönliche Beziehung zu Gott hatten. Aber zumindest die Großeltern wussten was von Gott und sie verstanden sich auch als Christen. Und da kann ich zumindest drei Generationen, aber von anderen Verwandten will ich gar nicht reden, so überschauen. Als mein Großvater gestorben ist, da wurde ich sehr alt geworden, da hat meine Großmutter immer mal natürlich von der Vergangenheit erzählt. Beiden haben relativ jung geheiratet, wie das früher auch meistens so war, und waren relativ mittellos. Und dann haben sie sich eine Landwirtschaft und eine Mühle da im Sudetenland auf Schulden gekauft. Und wie es früher auch oft war, jedes Mal mit der Ernte die Schulden abbezahlt. Und dann kam der Krieg und der Großvater musste in den Krieg. Und die Großmutter hat alles gemacht, damit, wenn er wiederkommt, ja die Schulden bezahlt sind. Und sie hat es auch geschafft. Aber das war 1944 mit der letzten Ernte. 1945 wurden die Deutschen dort alle interniert, da will ich gar nichts dazu sagen, wie schrecklich das war. Und 1946 sind sie rausgeschmissen worden von den Tschechen. Und die Großmutter sagte, der Opa hat nie danach gefragt. Es waren 30 Jahre vergangen. Das war mir so wichtig, dass alles, damit er, wenn er nach Hause kommt, wir alles haben. Und er hat nie danach gefragt. Man konnte das Thema nicht mal anrühren. Und sie hat das immer in sich reingefressen, so ganz allein. Ich habe so schwer gehabt und der Opa hat nicht mal, ja, Dank hat sie ja gar nicht erwartet, aber hat nicht mal mitfühlen können mit dem, wie es mir geht. Von meinen Eltern will ich nicht viel reden, aber es ging ja um die Flucht. Jeder weiß, ich war auch auf der Flucht. Ich wollte von der DDR weg nach dem Westen. Damals gab es übrigens eine Fernsehreihe, die hieß Auf der Flucht. Hat mich sicherlich auch ein bisschen mit angeregt, auf diese Flucht zu gehen. Das hatte politische Hintergründe, will ich gar nicht dazu sagen. Aber ich habe mich auch zu Hause nicht mehr wohl gefühlt. Als Teenager überhaupt nicht. Und das war ein wesentlicher Grund, da hielt mich nichts mehr, dass ich mich mit 15 Jahren aufmachte, in der Erwartung, dass am Minenfeld überhaupt kein Problem ist und dass ich auch durch das Sperrgebiet und überall durchkomme. Ja, ich habe es ja geschafft, allerdings nur bis ins Gefängnis da im Osten. In vielen Familien sieht es traurig aus. Und ich habe mal einen Besuch gemacht anlässlich einer Evangelisation im Erzgebirge, ziemlich am Anfang meines Dienstes. Und ich sagte, wenn jemand ein Problem hat, kann er auch die Adresse ins Opferstock mit tun. Ich mache dann am nächsten Tag, am frühen Nachmittag, einen Besuch. Und dann fand ich eine Adresse und ich kam hin. Aber die guten Leute haben ihre Adresse nicht eingesteckt. Und stellte mich vor, ich sagte, wer ich bin, und ich habe ihre Adresse gefunden. Und dann sagt der Mann, naja, das waren die lieben Brüder. Naja, und dann wurde es ziemlich klar. Und die redeten da ein ziemlich gutes Deutsch. Und die sagten, die kommen wegen mir und meiner Alten. Und dann rief er seine Alte, seine Frau, sie war eine Etage drüber. Und dann merkte man, wie giftig das in dieser Familie auch so untereinander war. Da machten die überhaupt keinen Hehl draus. Er machte seine Frau schlecht in der Gegenwart von mir. Ich war damals um die 25 und die beiden waren ein bisschen jünger wie ich heute, so Mitte 60. Und dann fragte ich, ja, wie konnte es denn da so weit kommen? Und dann sagte, ich glaube er, zuerst waren wir miteinander, dann nebeneinander. Und nun gegeneinander. Und jetzt warten wir, wer als erster stirbt, der andere hat noch ein paar schöne Jahre. Also manche Dinge vergisst man nicht, und wenn sie 40 Jahre zurückliegen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Einzelnen aussieht, aber Probleme gibt es mit Sicherheit in jeder Familie. Und wenn wir das an das Bibelwort denken, diese Familie von in der Jakob war, in der Esau war, in denen die Mutter und der Vater waren. Das war die einzige Familie, die vom lebendigen Gott wirklich Näheres wusste. Die auch von Gott auserwählt war, dass durch sie ein Segen über die ganze Welt kommen sollte. Und in dieser Familie gibt es Hass bis auf den Tod, Intrigen einer gegen anderen, Alte gegen Junge, Junge gegen Alte, die Geschwister dann noch gegeneinander. Und wir wissen aus der Bibel, es ist nicht die erste Familie, in der ein Bruder seinen anderen Bruder umbrachte. Bereits in der ersten Familie, bei Adam und Eva, wird uns in der Bibel berichtet, dass der Kain seinen Bruder Abel umbrachte. Es kann solch ein Hass, gerade auch dort, wo man eigentlich zusammen ist und sich lieb hat, zu solchen Entwicklungen kommen. Ich habe so im Laufe des Dienstes ungefähr 100 Leute, wahrscheinlich sogar ein paar mehr, getraut. Normalerweise ist die Hochzeit ja immer so das schönste und größte Fest im Leben von Menschen. Und schon kleine Kinder machen sich Gedanken, wie wird denn das mal sein? Und eins der häufigen Spiele bei Kindern ist, dass sie heiraten spielen. Und da nimmt das Mädchen, früher war das oft so eine alte Gardine auf dem Kopf, das war der Schleier, und dann spielten sie heiraten, weil es ihnen das so erstrebenswert erscheint. Aber auch in den besten und in den guten Familien kommen irgendwann Schatten. In unserer heutigen Zeit ist es relativ leicht, wieder auseinanderzulaufen. Im normalen Umfeld hier in Deutschland wird jede zweite bis dritte Ehe geschieden. Und selbst dort, wo sie nicht geschieden werden, wie bei den beiden, von denen ich da erzählte, da gibt es manchmal ganz andere Gründe, die die noch zusammenhalten. Aus der Familie meiner Frau, die hatten eine Firma, ein Geschäft. Die hielt im Grunde nur die Firma, er nennt das, so weit will ich nicht gehen, aber viele aus diesen Kreisen hielt eigentlich nur die Firma zusammen. Wenn ein Bäcker, so war mein Schwiegervater, wenn die sich scheiden ließen, war die Bäckerei hinüber. Und der Schwiegervater sagte das mal in irgendeinem Zusammenhang, die haben sich scheiden lassen, Firma ist vorbei. In einem älteren Buch, was über Eheprobleme sprach, so aus christlicher Sicht, da sagte jemand, viele haben sich in Liebe geheiratet, so wie er das sagte. Und jetzt trotten sie nebeneinander wie zwei Pferde, die einen Wagen haben, den sie zusammen ziehen. Und sie wissen, das ist meine Aufgabe. Und das wird noch ein ganzes Weilchen sich so hinziehen. Und viel anders ist das nicht. Ich habe das Thema so überschrieben, eine gläubige Familie vor den Trümmern ihrer Zukunft. Ich habe es ein paar Mal überlegt, man könnte auch sagen, vor den Trümmern ihrer Planungen, vor den Trümmern ihrer Hoffnungen, die sie einst gehabt haben. Und das ist auch ganz logisch, dass es dass in den Ehen, auch unter Gläubigen, es oft so schwierig ist. Weil nämlich die Ehe dass neben dem Sonntag die einzige Ordnung ist, die wir Menschen aus dem Paradies noch haben. Keine andere Ordnung aus der Paradieseszeit, die Gott festgesetzt hat, gibt es mehr. Und dass der Sonntag immer mehr am Zusammenbrechen ist, das wissen wir. Und dass Angriffe auf die Familie gibt, das wissen wir auch. Nun will ich aber auch durchaus was Hoffnungsvolles sagen. Ich sagte, jede zweite bis dritte Ehe wird irgendwann mal beim Richter entsorgt. Allerdings können wir als welche, die im Glauben gehen, wissen, es ist unter Gläubigen nicht unbedingt diese Zahl so hoch. Aber trotzdem gibt's das. Man muss so unter Gläubigen davon ausgehen, jeder achte bis zehnte. Wenn der ein oder andere sagt, das ist ja schrecklich mit denen, wie konnte das so weit kommen, dann sollte er sehr, sehr vorsichtig sein. Wie können wir auf Leute, die auseinandergehen, mit den Steinen werfen? Wir haben nicht in ihren Schuhen gestanden, wir haben also ihr Leben nicht erlebt. Und uns sind wahrscheinlich oftmals auch Probleme erspart geblieben, die bei denen waren und durch das das auseinandergegangen ist. Es steht niemanden an, über so jemanden den Stab zu brechen. Aber Familienprobleme und Eheprobleme und Probleme zwischen den Generationen, die hat es immer gehabt und die Bibel ist ungeheuer ehrlich. Sie berichtet, was da war in der Vergangenheit. In der Familie der großen Glaubensfürsten am Anfang des Glaubens, bei Abraham, bei Isaak und bei Jakob. Da ging es ja durchaus in der nächsten Generation so weiter, dass sie den Josef umbringen wollten. Und dann haben sie nur in der Sklaverei verkauft. Aber was das für eine schreckliche Geschichte ist. So weit kann es auch bei Gläubigen sein. Und vielleicht ist der eine oder andere unter uns oder auch am Telefon oder auch am Internet, der sich sagt, nur gut, dass keiner weiß, wie es bei mir aussieht. Man trägt es ja glücklicherweise nicht an der Stirn geschrieben, was so alles ist. Aber ich hörte einmal in einer Gemeindeversammlung, dass jemand im so internen Kreis sagt, wenn die Nachbarn und Bekannten wüssten, was bei uns oft los ist, wir brauchten die überhaupt nicht mehr einzuladen. So schlimm sieht's aus. Aber da braucht jetzt, wenn es wirklich so wäre, keiner zu zerbrechen, weil Gottes Wort so ehrlich ist, wie ich eben schon sagte. Selbst die großen Glaubensleute der Vergangenheit haben solche Angriffe gehabt, haben solche Probleme gehabt. Und viele sind in den Problemen ungeheuer lediert geworden. Ich will nicht sagen gescheitert. Manche sind auch gescheitert, aber lediert und haben daraus schreckliche Narben mit sich genommen. In dieser ersten Familie vor 4000 Jahren, Probleme, wie sie heute nach 4000 Jahren in irgendeiner Weise immer noch vorkommen. Mann gegen Frau, Frau gegen Mann, Kinder gegen beide, Intrigen, Lügen, Stehlen im weitesten Sinn. Der Jakob hat ja den Esau um sein Erbe betrogen. Zumindest betrogen, sodass der da nicht mehr rankommt. Wir wollen uns mal die Einzelnen aus der Familie ansehen. Und dann kann sich jeder fragen, sind solche Dinge auch in meinem Herzen? Kann sowas auch bei mir geben? Und Esau war Jakob Gram. Er war wütend auf Jakob. Um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, da man um meinen Vater Leid tragen muss, dann will ich meinen Bruder Jakob erwürgen. Zwei, man kann nicht jedes Gedanken, der in dem Text steht, im Einzelnen nachgehen, aber zwei interessante Dinge. Da überlegt der Sohn schon, was kann ich tun, wenn der Alte endlich weg ist. Solange der noch lebte, konnte sich Esau sowas nicht erlauben. Denn in den damaligen Ordnungen, da war der Vater der Patriarch, der war der Herr in der Familie, der konnte auch, wenn es sein musste, in der Zeit, bevor Israel ein Staat war, über Leben und Tod entscheiden. Und für Esau war klar, solange der Vater lebt, dann muss ich den Jakob irgendwie im Frieden lassen. Aber wenn der weg ist, dann kann ich endlich leben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zum Einzelnen war in der Vergangenheit oder ist. Dass einem doch durch den Kopf geht, wenn der Vater mal nicht mehr da ist oder die Mutter, die auf alles schaut, dann kann ich endlich so leben, wie ich möchte. Und dann gibt es vielfältige Dinge. Aber man plant schon ein, wenn er nicht mehr da ist. Ich habe eine Auslegung zum verlorenen Sohn gehört. Und dann sagte jemand, warum ist er weggelaufen? Weil er unter den Augen seines Vaters seine Erbschaft nicht so verschleudern und vergeuden konnte, wie er es gerne wollte. Und deswegen hat er sich weit weggemacht. Dieser Esau überlegt, was kann ich tun, wenn der Vater nicht mehr da ist. Und dann sagt er, ich will meinen Bruder töten. Töten heißt ja ausschalten. Das ist der Höhepunkt des Hasses, den man haben kann. Ich werde ihn so bestrafen, wer nach seiner Meinung das verdient hat. Und es haben ja vor mir schon welche gemacht. Vielleicht dachte er auch an Kain und Abel. Und jetzt will ich es mal offen sagen, er hat ja auch allen Grund gehabt. Er ist mit einer solchen Hinterhältigkeit von dem Jakob über den Tisch gezogen worden. Als Kind, man muss ja sagen, als ein großes Kind, 12 Jahren vielleicht so, hat er ihn durch dieses Essen den Erstgeburtssegen abgeluchst. Bei keinem Gericht würde einer durchkommen, der mit 12 Jahren seinen Bruder schwören ließ, dass der auf die Erbschaft verzichtet, dafür, dass er ihm was zu essen gibt. Gäb's nicht. Aber er hat's erlebt, so ist das gewesen. Und damals galt ein Eid, auch so persönlich gesprochen, ungeheuer viel. Und dann dieser Trick, der Bruder verstellt sich als Esau, damit er ihn die Vorherrschaft in der Familie abnimmt. Und zwar in weltlicher Hinsicht, dass er eine größere Erbschaft hat, und in geistlicher Hinsicht, weil nämlich von dem Ersten der Messias einst kommen sollte. Wo kommt das her? Das kam aus dem Herzen. Der Herr Jesus, der sagt einmal, aus dem Herzen kommen arge, böse Gedanken. Und dann führt er auf, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Viele denken, das Herz wäre beim Menschen irgendwie so ein gutes Überbleibsel von der Schöpfung. Nein, nein. Jesus sagt, das Herz ist schlecht. Aus dem Herzen kommen böse und arge Gedanken. Man muss sie gar nicht ausführen. Gott kennt unsere Gedanken von Ferne. Jesus sagte einmal, wenn jemand eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Wenn einer so zornig über einen anderen ist, dass er sich sagt, wenn er nur weg wäre, da ist er im Herzen schon ein Mörder. Die sich einreden, sie wären besser, die sind nicht ehrlich gegen sich selbst. Die sogenannten Humanisten, die davon ausgehen, dass der Mensch gut sei. Da gibt es so ein gutes Beispiel unter ihnen, einen berühmten Philosophen, Jacques Rousseau. Er hat, dieser Mann der Aufklärung, hatte mehrere Kinder. Und er hat auch so diese Meinung vertreten. Der Mensch ist gut, hat so ein Buch geschrieben vom edlen Wilden und will da gar nicht drauf eingehen. Aber er hat mehrere Kinder gehabt, ich glaube 3 oder 4. Die hat er alle ins Waisenhaus gegeben. Und wenn Sie sich mal vorstellen, vor 200 Jahren, da war ein Waisenhaus ungefähr so, was es heißt, wie es heißt, Straflager. Die Kinder wurden so schrecklich aufgezogen in den Waisenhäusern, dass viele das gar nicht erlebten. Gut ist der Mensch nicht, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Das war der Esau. Mordgedanken gegen seinen Bruder, verständlich, weil er so betrogen worden ist. Aber es waren Mordgedanken. Die Mutter ist ein verschlagenes Weib. Und in dem Fall ein altes verschlagenes Weib. Sie wusste richtig, dass der Jakob der Segensträger sein soll. Aber sie kam gegen ihren Mann nicht an. Und dann trickst sie ihn aus, spannt den Jungen vor ihren Karren. gibt ihm die entsprechenden Ratschläge, wie er den alten Vater betrügen kann. Und dann, wo die Mutter das zugetragen kriegt, dann hat sie jetzt Angst. Ihren Lieblingssohn, und das ist ja auch oft so ein Problem, der Vater stand mehr zu dem einen, die Mutter mehr zu dem anderen, da ist der Hass ja oft schon vorprogrammiert. Ihren Lieblingssohn muss um sein Leben bangen. Und jetzt überlegt sie, was kann man machen? Und dann kommt sie wieder auf so eine kluge Idee. Sie wusste ja, man sollte sich mit diesen Heiden hier in der Umgebung nicht verheiraten. Das war ihr klar. Die bringen so Götzendienst rein. Und sie hat noch einen entfernten Verwandten. Das war zwar auch ein Götzendiener, aber vielleicht nicht ganz so vergötzt wie die, die in der Nähe wohnten. Und dann dachte sie, ich werde das dem Vater entsprechend servieren, wie man den Sohn in Sicherheit kriegt. Und dann macht sie dem Vater so klar, wir wollen doch beide nicht, dass der so eine Frau aus dieser Umgebung hier heiratet. Aber mein Bruder, der hat auch Kinder, für dich, ich wurde ja auch aus der Familie geholt. Ist doch gut, wenn der jetzt dorthin geht und dann nimmt er eine Frau, die ihn nicht so vom rechten Weg abbringt. Der Vater roch wahrscheinlich den Braten, aber er ließ sich dann drauf ein. Er ließ sich auf diese Sache ein und man will dem Sohn irgendwie das Leben retten. Wissen Sie, wenn die Frau den Mann austrickst, um dem Sohn was zukommen zu lassen, auch sowas, das untergräbt jede Ehe. Oder wenn der Mann die Frau betrügt, Betrügereien gibt es ja auf jeder Sache, das ist Sünde und ist ungeheuer verletzend. Und wie es nicht selten kommen solche Dinge vor. Und das in der frömmsten Familie, die es damals so unter dem Himmel gab. Und dann noch so fromm getarnt. Man kann mit Frömmigkeit auch seine Sünde tarnen. Ich habe das erlebt in der Jugendarbeit früher. Wir hatten einen großen Jugendkreis, ich meine jetzt nicht in Vermeckenheim, es war woanders. Hier habe ich solche Dinge nicht erkannt, die gab es vielleicht auch. Da war ein junger Mann, der war gläubig. Und zu Hause, die hatten dann auch so Landwirtschaft oder in dem Fall, was ich vor Augen habe, die waren Handwerker. Und die Eltern hatten immer mal eine Aufgabe für den Jungen. Aber der machte sowas nicht gerne. Und immer dann, wenn der Vater sagte, du das und das müsstest du machen, da fiel denen ein, das geht heute nicht, wir haben was vom Jugendkreis. Zack, und dann braucht er nicht die Straße zu kehren, dann braucht er nicht aufzuräumen, ständig irgend so einen Trick. Mit irgendwelchen frommen Dingen. In einem Ort hier in der Pfalz habe ich es erlebt, da habe ich ein gläubiges älteres Ehepaar kennengelernt. Und wir kamen so ins Gespräch und ich fragte, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und dann sagte die Frau, ich bin schon in der Familie meiner Eltern zum Glauben gekommen. In der Familie meines Mannes wäre ich es nie. Und dann schilderte sie, der Schwiegervater, der war so geizig und der hat uns so kurz gehalten als junges Ehepaar und hat ständig nur zu kritisieren und rumzubrüllen wie so ein Löwe. Und dann sagte sie, sonntags, es war die Stunde immer nachmittags um zwei, sonntags beim Mittagessen, da brüllte er noch wie ein Löwe. Diesen Begriff habe ich noch in Erinnerung. Und wenn sie fertig waren mit dem Essen, die mussten zu Fuß zur Stadtmission und das war von dem Dorf aus eine gute Dreiviertelstunde. Wenn wir fertig waren, dann ging er zum Garderobenständer und dann setzte er seinen Hut auf. Das war der Versammlungshut. Mit dem ging er immer in die Versammlung. Vorher wie ein Löwe und kaum hat er den Hut auf dem Kopf, das frömmste Lamm. Und so kannte man ihn in der Gemeinschaft. Das frömmste Lamm, was da überhaupt erscheinen konnte. Man nimmt geistliche Dinge noch als Deckmantel und zieht Gott mit in seine eigene Sünde dort mit hinein. Isaak stimmt dieser Sache zu. Isaak nimmt seine Verantwortung letztlich nicht wahr. Er ahnte ja, was da los ist und er wollte aber auch nicht den Tod seines Sohnes. Im Neuen Testament, da wird einmal für die christliche Ehe gesagt, die Männer sollen ihre Frauen lieben wie sich selbst. Also, und wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich vollkommen hingegeben hat für sie. Und den Frauen wird gesagt, sie sollen sich ihren Männern unterordnen. Warum schreibt das Paulus? Weil das die schwachen Stellen sind. Bei den Männern ist oft die Liebe die schwache Stelle. Sie machen ihrer Frau nicht klar, dass sie für sie da sind, dass sie sie lieb haben. Und oft heißt das, nicht kritisiert, das ist schon genug gelobt. Das kommt oft vom Mann. Und die Frau sich unterordnen, die sieht doch ständig die Grenzen von dem Mann. Ja, ich wüsste, wenn es nach mir ginge, würde doch alles viel besser gehen. Er nimmt seine Verantwortung nicht wahr, sie ordnet sich ihn ohnehin nicht unter und dann läuft das oft so. Und dann wird noch eine letzte Episode von dem Esau hier geschildert. Er kriegt dann das mit, was die ausgehandelt haben. Da soll sich keine Frau aus den heidnischen Völkern nehmen. Der Esau hatte schon mehrere Frauen, das geht aus dem Text hervor, aus dieser Umgebung. Und jetzt sagt er, heißt es hier, er nahm sich jetzt noch eine Frau, und zwar von Ismael. Das war ja auch Verwandtschaft. Von Ismael. Er nahm vielleicht mit den Gedanken, naja, da komme ich mit meinen Eltern vielleicht wieder ein bisschen mehr zurecht. Vielleicht aber wollte er den gerade noch eins auswischen. Das kann man nicht genau sehen. Auf jeden Fall, diese ganze Familie stand in schrecklichen Verhältnissen. Es war eigentlich zum Verzweifeln mit ihm. Jetzt aber die Frage, wenn wir nur solche Dinge, wie hier genannt sind, hätten, es wäre ja zum Verzweifeln. Und das aus der einzigen, heute würde man sagen christlichen, aus der einzig gläubigen Familie. Die Folgen dieser ganzen Geschichte waren ja schlimm. Rebekka schickt ihren Sohn weg und sagt, wenn der sich beruhigt hat, dein Bruder, dann rufen wir dich, da kommst du wieder. Rebekka hat ihren Sohn nie wieder gesehen. Sie ist gestorben, noch während er weg war. So plant man und so geht's vorbei. Sie haben vielleicht einiges versucht, aus eigener Kraft wieder zu heilen, indem sie eben ihren Sohn in Mesopotamien da unterbringt, in Sicherheit. Aber es hilft ja nicht viel. Bei Jeremia 13, 23, da heißt es mal, kann auch ein Mohr seine Haut wandeln und ein Panther seine Flecken? So könnt ihr auch Gutes tun, die ihr das Böse tun gewöhnt seid. So wie ein Farbiger sich waschen kann, so viel wie er will, er bleibt dunkel. Und wie ein Panther seine Flecken noch so lange lecken kann, sie gehören zu ihm dazu. So gehört die sündige Art zu uns Menschen dazu. Wir können uns nicht selbst aus dieser Bindung rausretten. Einer hat es versucht, Judas. Judas hat Jesus verraten, mit dem er in enger Beziehung war. Und als er merkte, wo das hinläuft, da versucht er es wieder in Ordnung zu bringen. Und was ist das Ergebnis von der ganzen Geschichte? Es klappt nicht. Und da heißt in der Bibel, Judas war so verzweifelt, er ging raus und hängte sich auf an einem Baum. Und in der Apostelgeschichte wird berichtet, wie grausam dieser Selbstmord war. Er wollte sich aufhängen, er dachte, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, also ein ständig schlechtes Gewissen. Und da hat er sich aufgehängt an diesem Baum und dann riss der Strick und er stürzte ab und sein ganzer Leib riss auf, weil er auf so einen Felsen gestürzt ist. Aus eigener Kraft kommen wir nicht aus unserer sündigen Veranlagung heraus. Es ist wie die Hautfarbe, es ist wie das Fell eines Raubtieres. Aber wir stehen ja im neuen Bund. Gott hatte mit allen Menschen einen Bund geschlossen, schon bei der Sintflut. Und später mit den Nachkommen Isaaks und Jakobs mit Israel. Aber in all diesen Bünden wurde der Mensch immer noch ein bisschen angeregt. Halte meine Gebote, sei ein bisschen gerecht, dann wird es irgendwie klappen. Und es hat nie geklappt. Aber im neuen Bund, der neue Bund ist ein anderer Bund. Da begnadigt Gott. Er vergibt und er gibt die Kraft, dass es anders werden kann. Und selbst wenn es nicht anders, wenn wir es nicht schaffen würden, sondern einfach nur schwach sind, wenn man erkennt, ich möchte ja, dass bei mir zu Hause alles neu wird. Und ich möchte doch, dass ich besser mit den Menschen zurechtkomme. Aber ich schaff's nicht. Dann wird in der Schrift berichtet, dass der Herr uns nachgeht. In Lukas 15 werden drei Beispiele genannt, von welchen die eigentlich nicht mehr viel Hoffnung hatten. Da wird von einem verlorenen Schaf geredet, das sich verlaufen hatte, das allein irgendwo im Gebirge krepieren würde. Aber ein Hirte, der dieses Schaf lieb hat, und Jesus sagt von sich, dass er der gute Hirte ist, der seine Schafe lieb hat, der ging ihm nach und rettete ihn. Und der verlorene Sohn, einer, der ähnelt diesen beiden, sowohl den Jakob wie auch den Esau. Auch ihn geht, auch an seinem Herzen wirkt Gott, auch durch die äußeren Umstände. Und es gibt Gnade für ihn. Und ein verlorener Groschen, der irgendwo vergammelt wäre, man hätte nichts mehr mit ihm anfangen können. Er wird gesucht, so wie die Besitzerin ihn sucht, von Gott, dass sein Leben wieder auf die Reihe kommt. Jesus, der hat einmal den Pharisäern gegenüber erklärt, warum er gekommen ist. Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Selig machen, das heißt zu retten. Unsere Rettung gilt auf die Ewigkeit. Aber unsere Rettung hat auch in diesem Leben schon Auswirkungen. Das Leben ändert sich. Da waren besessene Menschen. Jesus hat sie freigemacht von den Teufeln, die in ihren Herzen waren. Und sie wurden neu, sie wurden frei. Und dort, wo jemand schon gar nicht mehr hofft, sondern nur noch verzagt ist, da sagte Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es gibt eine Hoffnung für jeden, der vor seinen hoffnungslosen Verhältnissen steht. Als ich anfing in der Jugendarbeit, da gab es damals ein Lied, kannst du leben ohne Freude, wenn du keinen Sinn mehr siehst? Ich kann es nicht. Und in einem Vers hieß es, kannst du leben ohne Hoffnung, wenn du keinen Sinn mehr siehst? Ich kann es nicht. Wir haben eine Hoffnung und zwar auf Jesus. Weil Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder, um solche Leute, in deren Herzen es dunkel ist, neu zu machen, damit es anders werden kann. Jakob bekommt später einen neuen Namen. Da werden wir auch noch kommen. Und zwar, er bekommt den Namen Israel. Und hin und wieder wird mal in der Bibel in einem Vers beides benutzt. Jakob und Israel. Zum Beispiel bei Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinen Namen gerufen, du bist mein. Man muss nicht der Alte bleiben, der alte Jakob. Es kann ein anderer draus werden, der Neue, der Israel. Und der Herr kennt ihn. Das heißt, wenn du deine Grenzen siehst, deine Schwächen siehst, deine Sünde siehst, dann darfst du das eine wissen, Jesus ist dafür gekommen. Und du brauchst nicht zu fürchten, dass alles nur noch kaputt geht. Es kann anders werden, weil unser Herr so großartig, so stark ist. Die Bezeichnung Jakob, die wird immer wieder im Zusammenhang mit der alten Art genannt. Israel mit der neuen. Beim Hesekiel, da gibt es zwei ähnliche Verheißungen. Ich will euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe und ein fleischernes Herz geben. Da wird von dem Herzen, aus dem das Böse kommt, gesprochen. Ich mache eine Herztransplantation. Ich nehme das, den Ursprung des Bösen bei euch weg. Oder 36, 26 bei Hesekiel. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und so sehen wir, wie der Herr das macht. Ich habe das mit Judas erwähnt. Er hat seine Schwäche erkannt, aber kam nicht mehr weiter. Verzweifelte und hängte sich auf. Mancher hängt sich nicht auf, aber trottet dann so weiter dem Grab entgegen, ohne eine Veränderung auch nur zu erwarten. Petrus hatte auch versagt. Er hat erst ganz groß getan, als wäre ein großer Glaubensstreiter. Und dann hat er den Herrn Jesus verleugnet. Und im Blick auf Petrus, da wird uns etwas berichtet, dass er, als er merkte, was er getan hat, bitterlich weinte. Er weinte bitterlich, nachdem der Hahn gekräht hat und er sich erinnerte an das, was Jesus getan hat. Das Weinen ist ein Symbol für Buße. Er hat Buße getan. Er hat sich erneuern lassen. Und der zu Jesus kommt und sich erneuert lässt, bei dem kann es anders werden. Im Psalm 32, da bezeugt das David, der auch in solcher Schuld war und auch seine Familie viele Probleme gemacht hat und der durch auch in der Familie Probleme erlebt hat. Da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine und mein tägliches Heulen war immer vor mir. Und im Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde. Und ich verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Und im 41. Psalm sagt er dann, und er hat mir jetzt ein neues Lied in den Mund gegeben. Es ist anders geworden. Die, die besessen waren, die Jesus begegneten, die waren die bösen Geister los. Die, die andere böse Art hatten, sie waren das los, weil der Herr stärker ist. Am Ende, wenn wir mal in der Herrlichkeit sind, da wird alles neu sein. Da wird keine falsche Veranlagung, kein falscher Gedanke mehr bei uns sein. Aber auch jetzt schon, wenn man zu Jesus gehört, verändert sich was. Dass wir Sieg bekommen über diese böse Art. Im 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus darum, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn es bei uns auch noch so kaputt aussähe, wir dürfen das eine wissen, wir haben einen Herrn, der kann alles Kaputte heilen. Er kann eine kaputte Gesundheit wieder in Ordnung bringen. Er kann eine kaputte Veranlagung, Charakter in Ordnung bringen. Er kann alles in Ordnung bringen. Und zu dem dürfen wir gehören und dafür dürfen wir dankbar sein. Und das sollten wir persönlich in Anspruch nehmen. Die im Alten Bund mussten vieles ertragen, auch diese Familie. Wir mögen solche Probleme in Ansätzen manchmal haben. Aber komm zu Jesus und du wirst merken, er zieht raus und hilft durch. Ich bitte Sie aufzustehen, wir wollen beten. Herr Jesus, du hast damals Erbarmen gehabt, auch mit dieser Familie. Es ist nicht dazu gekommen, dass der Esau seinen Bruder umbrachte. Aber sie mussten so viel leiden wegen ihrer falschen Art. Der Vater, solche Enttäuschung über seine Kinder. Die Mutter, solche Verzweiflung, die sie immer tiefer in die Intrigen trieb. Und die Brüder, die sich nicht mehr sehen konnten, zwischen denen Todfeindschaft entstand. Aber Herr, du hast sie lieb gehabt. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du in die Welt gekommen bist und dass du uns, die wir ja auch solch sündiger Art an uns haben, begegnen willst und dass du uns helfen willst, dass wir zu dir kommen können und du alles gesund machst, dass du alles neu machen kannst. Und du siehst, ob jemand in irgendeiner Form in die solchen Dingen steckt. Bitte, reich ihm doch die Hand. Zieh diese Person raus aus dieser Not und stell sie auf das feste Fundament, das du bieten kannst. Hab Dank, dass wir dir das alles anbefehlen dürfen. Hab Dank, dass wir dir unser ganzes Herz ausschütten können. Und wir wollen deinem Vater all das sagen, was uns noch bewegt, mit den Worten, die du uns gelernt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Und wir hören jetzt noch dieses Lied an der Nummer 320. Ist das richtig? Ja. 320. Und wer es am Telefon hört, der kann das mitsingen. 320. Es ist niemand zu groß.
Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, es ist niemand zu arm oder reich. Es ist niemand zu einfach und niemand zu fein, seine Liebe gilt für alle gleich. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür, denn er hat es uns gesagt. Es ist niemand zu gut, es ist niemand zu schlecht, es ist niemand zu frech oder scheu. Es ist niemand zu schuldig und niemand zu gerecht, seine Liebe macht uns völlig neu. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Uns gesagt. Es macht einer schon früh und ein anderer ist spät von dem Angebot Gebrauch. Mancher wartet zu lange, bis es nicht mehr geht. Warte nicht, sonst verpasst du es auch. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Dafür, denn er hat es uns gesagt.
Ja, für unser Heil dürfen wir es in Anspruch nehmen, jederzeit, aber auch für unser Leben, damit wir durchs Leben durchkommen. Und wir wollen den Herrn jetzt um seinen Segen bitten für unser Leben und für unsere Ewigkeit. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. Wir dürfen noch auf ein Nachspiel hören und danach werden die Telefone und die Computer abgeschaltet. Und ich wünsche auch da jeden Gottes Segen.